Das war Mamma Mias Moonshine Bar von Mia Brentano, gespielt von den Pianisten Benjamin Nuss und Max Nüberg. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Sie kennen diesen Ausspruch vielleicht. Er lässt junge Eltern gut und gerne verzweifeln. Wo kriegen wir verdammt nochmal dieses Dorf her, um endlich nicht mehr alleine alles stemmen zu müssen, fragen sie sich. Die Journalistin und Sachbuchautorin Nora Imlau möchte diese Frage mit ihrem neuen Buch beantworten. Nach vielen Büchern, in denen sie Eltern Tipps gegeben hat, wie ihr Kind besser schläft oder sie eine gute Bindung zu ihrem Baby aufbauen können, geht es jetzt um die Außenwelt, das soziale Umfeld um den Familienkosmos herum. In guten Händen, wie wir ein starkes Beziehungsnetz für unsere Kinder knüpfen, heißt dieses Buch. Es ist gerade neu erschienen und ich kann jetzt mit Nora Imlau darüber sprechen. Frau Imlau, ich freue mich. Hallo.
Hallo.
Moderne Eltern auf der Suche nach dem Dorf, das ihnen bei der Kindererziehung hilft. Da fällt einem sofort die Großfamilie ein, die das früher alles so schön gemeinsam hingekriegt hat. In Ihrem Buch schreiben Sie, diese Großfamilie sei aber ein Mythos, die gab es so gar nicht. Warum?
Also es gab natürlich vereinzelt Familien, ne, wo mehrere Generationen unter einem Dach lebten und sich gegenseitig unterstützt haben. Aber dieses Bild, das wir haben, dass früher alle Menschen mit vier Generationen zusammengelebt haben und sich gemeinschaftlich um die Kinderbetreuung gekümmert haben, das entspringt eher einer modernen Sehnsucht nach einem gewissen Kitsch, mit dem wir manchmal dazu neigen, unsere Vergangenheit zu verklären, als der Wirklichkeit. Es ist einfach so, dass die Menschen früher oft gar nicht so alt geworden sind. Und es ist tatsächlich so, dass in vielen Familien es eher so war, dass sozusagen Überreste verschiedener Familien, also eine verwitwete Mutter und ein Kind und noch ein Opa oder so zusammengelebt haben und tatsächlich die ganze Last der Verantwortung auf den Frauen lag, die sozusagen den Älteren und den Jüngeren gerecht werden mussten.
Sie räumen noch mit ganz anderen Normen und Mythen auf, also mit ganz verschiedenen. Zum Beispiel schreiben Sie, allein auf dem Dorf zu leben, bringt auch nicht automatisch ein gutes Bindungsnetz für Kinder. Auch dort kann das Leben sehr anonym und vereinzelt sein. Oder diese viel gelobte und gerne zitierte Kultur, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, wo die Mutter ihr Kind die ganze Zeit umsorgt, von der aber viele nicht wissen oder nicht erzählt wird, dass die Mutter direkt nach der Geburt erstmal entscheiden darf, ob das Kind überhaupt leben soll oder nicht. Und das ist dann auch okay, dass es nicht lebt.
Worauf Sie gerade Bezug genommen haben, das waren die Yekuaner. Das ist eben ein Stamm, der noch sehr unberührt von der westlichen Zivilisation lebt. Und es ist tatsächlich einfach so, dass wir manchmal dazu neigen, Mütter und Väter immer noch zusätzlich unter Druck zu setzen, mit allen möglichen Erzählungen davon, wie es früher besser war, wie es in anderen Kulturen besser ist, ne? Wie überhaupt überall auf der Welt anscheinend Eltern das besser hinkriegen mit ihren Kindern. Und da finde ich es einfach wichtig, einen realistischen Blick anzulegen und zu sagen, unsere Kinder, die hier und heute aufwachsen, die haben es unglaublich gut. Die haben großartige Rahmenbedingungen zum Großwerden. Die haben auch Eltern, die so reflektiert und bemüht und zugewandt sind, wie Eltern überhaupt nur sein können. Und die größte Gefahr, die ich tatsächlich sehe, ist, dass Eltern über diese ganze Liebe und Fürsorge einfach irgendwann ausbrennen, weil sie selbst kaum Unterstützung erfahren auf diesem Weg. Und da, finde ich, dürfen wir Eltern uns die Erlaubnis geben, zu sagen, ja, Eltern-Kind-Bindung ist ganz wichtig und es ist großartig, dass wir darauf heute so viel Wert legen. Aber das ist nicht die einzige Bindung, die Kinder bereichert und die Eltern auch Entlastung schenken darf, sondern Kinder dürfen auch wertvolle Bindungsbeziehungen aufbauen zu Menschen außerhalb unserer Kernfamilie. Und diese Bindungsbeziehungen sind wertvoll für unsere Kinder. Sie können nochmal ganz eigene Impulse geben und sie können uns mit gutem Gewissen sozusagen auch die Möglichkeit geben, mal einen Gang zurückzuschalten, auszuruhen, Pausen zu machen. Denn es ist nachgewiesenermaßen so, dass Eltern hier und heute ein ganz, ganz hohes Risiko haben, auszubrennen, auch an Erschöpfungsdepressionen zu erkranken, weil sie einfach so hohe Ansprüche haben und gleichzeitig das Gefühl haben, alles allein schaffen zu müssen.
Also es geht jetzt um Kita-Betreuung und Großeltern. Das klingt jetzt alles so, als gäbe es dieses gute Bindungsnetz schon. Man müsste es eigentlich nur aktivieren oder wie ist das so einfach?
Es gibt tatsächlich Familien, die haben das Glück, dass sie quasi schon mit einem Bindungsnetz rechnen können, das einfach da ist. Und gleichzeitig ist das natürlich nicht der Standard. Es gibt ganz, ganz viele Familien, die gerade durch die Mobilität, die in unserer modernen Arbeitswelt gefordert wird, oft weit entfernt von Familienangehörigen wohnen oder sich auch emotional weit entfernt haben von ihren Eltern, Schwiegereltern, Geschwistern, sondern einfach das Gefühl haben, die sind zwar da, aber das sind nicht unbedingt die Menschen, denen ich meine Kinder anvertrauen möchte. Auch das gibt es. Und natürlich ist es auch so, dass die Betreuungsplätze Schlafplatzsuche vielerorts sich so gestaltet, dass man überhaupt froh sein muss, wenn man einen Platz bekommt. Und diesen Familien möchte ich eben Mut machen zu sagen, auch wenn die Rahmenbedingungen erstmal nicht so rosig aussehen, wir haben da Selbstwirksamkeit, wir können unser Leben da selbst in die Hand nehmen und ganz aktiv ein Bindungsnetz für uns bauen und entstehen lassen, auch wenn wir nicht von vornherein lauter Menschen um uns haben, die uns beim Aufziehen unserer Kinder helfen wollen.
Natürlich gehören auch Babysitter oder gute Kitas zu Betreuungsnetzwerken. Wer Geld hat, der ist da klar im Vorteil, oder?
Ja, das ist natürlich leider eine der Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft, die sich auch in diesem Bereich zeigt. Wer privilegiert ist, wer viele Ressourcen hat, hat auch viel mehr Möglichkeiten, sein Bindungs- und Beziehungsnetz so zu gestalten, wie es für einen passt. Und wer sozusagen mit dem Rücken zur Wand steht, unbedingt Betreuung braucht, gleichzeitig wenig finanzielle und soziale Ressourcen hat, der muss manchmal das nehmen, was übrig bleibt. Und das ist eine große gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die wir politisch unbedingt angehen müssen. Und gleichzeitig möchte ich den individuellen Familien immer Mut machen, zu sagen, auch wenn ihr nicht alle Möglichkeiten habt. Ihr könnt immer gucken, welche Möglichkeiten können wir vielleicht noch ausschöpfen, um das Bindungsnetz für unsere Familie passender zu machen.
Wie machen Sie selbst das denn? Sie haben ja selbst 4 Kinder, Ihr Mann und Sie arbeiten beide. Wie sieht denn Ihr Beziehungsnetz für Ihre Kinder aus, Frau Imlau?
Also unser soziales Netz war nie von reiner familiärer Nähe getragen, weil wir sind öfter umgezogen aus beruflichen Gründen und immer weit weg von unseren jeweiligen Eltern und Schwiegereltern gewohnt haben. Das heißt, es war immer klar, wir müssen uns Menschen suchen vor Ort, die uns helfen. Und wir haben tatsächlich an jedem Ort, wo wir neu hingezogen sind, als allererstes sozusagen die Kinderbetreuung klar gemacht und ganz klar geschaut, wo sind Menschen, das können in der Kita sein, das kann aber auch in der Tagespflege sein, die für uns das Herz am richtigen Fleck haben, wo wir wirklich merken, denen können wir vertrauen, da haben wir ein gutes Gefühl, da können wir unsere Kinder hingeben. Und gleichzeitig ist unser Bindungsnetz natürlich noch weiter gefasst. Das umfasst auch Freundinnen und Freunde, die wir gar nicht so oft sehen, die aber trotzdem für uns wichtige Bezugspersonen sind, die uns auch als Erwachsene stärken, indem wir uns beispielsweise gegenseitig nette und ermutigende Nachrichten schicken, ne? Oder irgendwie mal abends telefonieren. Auch das ist ja wichtig, dass wir Eltern unsere eigenen Bindungsbedürfnisse befriedigen und indem wir da Menschen haben, die uns stärken. Und gleichzeitig sind auch Familienangehörige gewichtige Teile unseres Bindungsnetzes, sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern. Und das führt natürlich dazu, dass dann die Kinder, wenn sie älter sind, zum Beispiel auch mal ein paar Tage Urlaub bei Oma und Opa machen können. Und das ist dann was, was sowohl für unsere Kinder eine große Bereicherung darstellt, für unsere Eltern eine große Bereicherung darstellt und auch uns natürlich ja nochmal Freiräume gibt.
Und gleichzeitig schreiben Sie in Ihrem Buch, Großelternbeziehungen dürfen auch wirklich unterschiedlich aussehen. Und es ist auch total okay, wenn die Großmutter jetzt keine Lust auf Care-Arbeit hat, nachdem sie die ganzen Kinder schon großgezogen hat. Auch da kann man eine Lösung finden, wie man trotzdem Großelternbeziehungen gestalten kann als Eltern und Rücksicht nimmt und sagt, okay, dann nur unter den und den Umständen. Und das hat mir so gut gefallen bei Ihrem Buch. Sie beschreiben zwischenmenschliche Beziehungen in all ihrer Vielfalt. Es ist eben nicht einfach ein Ratgeberbuch, wo man dann sagt, okay, das und das ist der klare Tipp. Wenn das Kind so und so schreit, dann ist es falsch in dieser Beziehung. Sie sagen ganz klar, das ist Quatsch. Jedes Kind hat seinen unterschiedlichen Charakter. Jede Beziehung zu Großeltern oder Eltern oder Kita-Erziehern, das hat einen ganz eigenen Charakter. Und deswegen ist es auch okay, ganz frei Entscheidungen zu treffen, individuell für das Kind. Was ist jetzt schon okay? Soll es jetzt schon in die Kita gehen oder warten wir noch ab? Aber sie sagen auch, der Druck von außen entscheidet, je nachdem, ob wir in Ost- oder Westdeutschland sind, was erwartet wird. Warum?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, gerade hierzulande. Also es wird ja in ganz vielen westlichen Nationen auch über Kinderbetreuung diskutiert, aber kaum an einem Ort so erhitzt wie hier. Und das liegt tatsächlich an der deutsch-deutschen Teilung. Das liegt daran, dass in gewisser Weise über dieses Thema Kinderbetreuung, wie viel Mutter braucht ein Kind, 2 politische Systeme einen Glaubenskrieg quasi ausgefochten haben, wo es ganz stark auch darum ging, sich sozusagen gegeneinander, sich voneinander abzugrenzen und gegeneinander Position zu beziehen. Das heißt, die DDR war ein System, das es sozusagen auch als politisches Ziel erklärt hat, zu sagen, wir wollen freie, gleichberechtigte Frauen, die erwerbstätig sind und zwar Vollzeit und wir sehen es als Staatsaufgabe an, Krippen bereitzustellen, die schon Babys mit wenigen Wochen aufnehmen und Vollzeit betreuen und das ist der Weg in ein modernes Land. Ja? Und dann wurde den Müttern im Osten eben durchaus auch erzählt, dass sie froh sein können, dass sie in so einem modernen, feministischen Land aufwachsen und nicht etwa wie die armen Mütter im Westen zu Hause versauern müssen mit ihren Kindern. Ne? Und umgekehrt wurde sozusagen die familienpolitische Doktrin in der alten Bundesrepublik, in den Bonner Jahren, ganz stark darauf aufgebaut zu sagen, wir sind hier das gute Land, wo die Mütter sich noch um die Kinder kümmern können, wo nach auf Bindung und Beziehung Wert gelegt wird, wo die Väter genug verdienen, um eine ganze Familie zu ernähren. Und ihr könnt froh sein, dass wir hier so eine gute Rahmenbedingungen haben für Mütter, dass wir gar keine Krippen brauchen. Und die armen Mütter im Osten, die zum Rabenmütterdasein gezwungen werden, die würden sich die Finger nachlecken nach eurem Lebensmodell. Das heißt, da wurden sozusagen Frauenbiografien jeweils aufgewertet in die eine Richtung und abgewertet in die andere. Und Frauen wurden gegeneinander in Position gebracht. Und als dann die Mauer fiel und zwei Länder zusammenwachsen sollten, musste man eben auch zwei absolut gegensätzliche Haltungen zum Thema Kinderbetreuung zusammenbringen. Und diese alten Prägungen und Glaubenssätze, die wirken eben bis heute nach. Menschen, die Eltern oder Großeltern aus der DDR haben oder DDR sozialisiert sind, ostsozialisiert sind, die spüren oft einen riesengroßen Druck, spätestens nach einem Jahr wieder arbeiten zu gehen. Und da gilt es als tendenziell faul und auch egoistisch, ein Kind länger als ein Jahr zu Hause zu betreuen. Und umgekehrt ist es so, dass es nach wie vor im Westen, insbesondere in den ländlichen Regionen, als normal angesehen wird, dass die Kinder mindestens 2, eher 3 Jahre zu Hause betreut werden sollten, dass jede Kita- und Krippenbetreuung als Notlösung zweiter Wahl gilt. Und das sorgt natürlich dann teilweise auch gerade bei Familien, wo dann die Eltern aus unterschiedlichen Teilen des Landes kommen, dafür, dass sozusagen die Eltern von beiden Seiten ganz viel Druck gemacht bekommen, dass die Entscheidung, die sie treffen, auf jeden Fall falsch ist, egal was sie tun. Und es sorgt leider auch dafür, dass immer noch ganz viele Mütter sich sozusagen untereinander behaken und sich gegenseitig kritisieren für ihre Entscheidungen, anstatt anzuerkennen, dass es wirklich viele gute Wege gibt, mit oder ohne Kita, die ersten Jahre mit einem Kind gut zu gestalten.
Ich habe ja noch Lust auf so einen positiven Ausblick jetzt am Ende des Gesprächs. Wir haben angefangen das Gespräch mit dem Mythos Großfamilie, dass früher eigentlich auch nicht alles so gut war, wie man dachte. Jetzt in unserer modernen Gesellschaft, ganz aktuell, sagen Sie ganz kurz, was sind denn die positiven Sachen für Familien im Moment?
Ich glaube tatsächlich, dass es heute deutlich gesellschaftsfähiger ist, als es früher schon war, auch über die Überforderung manchmal zu sprechen, die Eltern spüren, und dann auch wirklich ganz gezielt nach Netzwerken zu suchen, wie wir uns gegenseitig entlasten können. Ich sehe so viele junge Eltern, die wirklich sich auf den Weg machen, die sich untereinander vernetzen, oft auch übers Internet Gleichgesinnte suchen und dann sagen, lass uns zusammenschließen, lass uns gemeinsam um die Kinder kümmern, lass uns Wege finden, wie wir nicht jeder für sich allein kämpfen muss, sondern wie wir uns gemeinschaftlich sozusagen engagieren können für ein familienfreundlicheres Leben. Und da sehe ich ganz viel Potenzial und setze viel Hoffnung in diese junge Elterngeneration, die auch viel hinterfragt, die auch viele alte Prägungen ablegen will und wirklich schaut, was brauchen unsere Kinder, was brauchen wir und wie können wir das miteinander zum Laufen bringen.
Das sagt Nora Imlau. Ihr neues Buch In guten Händen, wie wir ein starkes Beziehungsnetz für unsere Kinder knüpfen, ist gerade im Ullstein Verlag erschienen. Es hat 350 Seiten und kostet rund 23 Euro. Frau Imlau, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.